Jesus starb am Kreuz für die Schuld der Menschen. Bei der Abendmahlfeier erinnern wir uns daran. Aber auch in meiner Predigt wird es genau darum gehen, an diese Erinnerung. Das ist das Thema meiner Predigt. Jesus starb am Kreuz zur Vergebung meiner Schuld. Diejenigen, die das da vorne sehen, erkennen, dass ich ein Wort, das Wort meiner, hervorgehoben habe, indem ich das mit Großbuchstaben geschrieben habe. Was möchte ich damit erreichen? Geht es um Egoismus? Hauptsache, ich bin gerettet? Nein, darum geht es natürlich nicht, sondern es geht mir darum, dass wir über unsere Vergebung nachdenken und nicht über die Vergebung anderer Menschen. Wir zerbrechen uns ja oftmals den Kopf über andere Menschen und denken dann vielleicht auch, haben doch vielleicht auch solche Gedanken, das wäre mal gut, wenn der oder die mal diese Predigt hören würden oder mal vielleicht mal diese Bibelstellen etwas genauer lesen würden. Im Grunde genommen ist es ja gut, wenn wir uns auch über andere Menschen Gedanken machen. Auch dazu fordert uns die Bibel auf. Und es ist auch gut, wenn uns die anderen Menschen nicht egal sind. Aber Tatsache ist doch, dass wir die anderen Menschen nicht verändern können. Wir können höchstens unsere Hilfe anbieten und selbst das wäre dann nur eine Hilfe, wenn diese Hilfe auch angenommen wird, wenn sie sich helfen lassen wollen. Also heute geht es nicht um deine Gedanken, die du über andere Menschen hast, sondern um dich. Jesus starb am Kreuz zur Vergebung meiner Schuld. Nimm es mal persönlich. Dabei geht es immer wieder darum, dass wir unsere Schuld erkennen, dass wir unsere Schuld bekennen, um dann bei Jesus um Vergebung zu bitten, um dann erfüllt zu werden von der Kraft des Geistes Gottes mit dem Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Jesus starb am Kreuz zur Vergebung meiner Schuld. Ich denke, dass es sich dabei auch immer wieder lohnt, sich über folgende Frage Gedanken zu machen. Zum Teil ist das hier im Gottesdienst auch schon angeklungen, durch die Lieder, durch die Gebete, durch das, was Hedley eben gesagt hat. Ich möchte jetzt trotzdem noch mal darauf eingehen. Ich zitiere mal so aus verschiedenen Lexika ein paar Elemente zur Kreuzigung. Hier geht es dann nur, in Anführungszeichen, um das körperliche Leiden. Diese Zitate sind nicht schön, sie anzuhören, noch viel schrecklicher war es, das zu ertragen und zu erleiden. Die Kreuzigung war eine überaus grausame und furchtbare Todesstrafe, die die Römer von den Karthagern übernommen haben. Das war ja sowieso so eine Eigenschaft der Römer. Die haben Länder erobert und immer geguckt, was können wir von denen Nützliches gebrauchen. Meistens ging es auch um Waffen, aber auch um Todesstrafen. Also in diesem Fall haben die Römer das von den Karthagern übernommen. Die Kreuzigung wurde nur bei Sklaven oder gemeinen Verbrechern angewandt. Also zum Beispiel römische Bürger wurden nicht gekreuzigt. Die hatten dann schon wieder so ein Vorrecht. Also eigentlich nur bei Sklaven oder gemeinen Verbrechern. Der Verurteilte wurde zuerst gegeißelt und musste dann das Kreuz zur Hinrichtung tragen. Also das war jetzt nicht nur bei Jesus so, dass er das tun musste, sondern das gehörte zu diesem Folterungsritual. Der Verurteilte wurde dann auf ebener Erde nackt an den Handgelenken angenagelt. Das Kreuz wurde danach senkrecht aufgestellt und dann trieb man erst den Nagel durch die übereinandergelegten Füße. Bei der Annagelung wurden die Nägel zwischen den Knochen und der Handgelenke hindurchgetrieben und verursachten enorme Schmerzen, weil da auch die Nerven nicht nur verletzt, sondern auch zerstört wurden. Dem aufgehängten quälten dann furchtbarer Durst, heftige rasende Kopfschmerzen, heftiges Fieber und Angstzustände. Die Hängelage verursachte Atemnot. Und dieser Atemnot konnte er nur entgegentreten, wenn er sich an den Händen hochgehoben hat, um ein wenig den Brustkorb zu entlasten, um wieder Luft zu bekommen. Im abwechselnden Senken und Heben des Körpers in Atemnot und Atemschöpfen quälte er sich grausam über einen langen Zeitraum zu Tode. Und das war jetzt nur, in Anführungszeichen, das, was wir aus der sichtbaren Welt wahrnehmen können. Christus hat aber auch noch ein anderes, enorm großes Leid in dieser Zeit getragen. Jesus hat gleichzeitig noch den viel größeren und schwereren Kampf gekämpft, gegen den Kampf gegen die Finsternis, gegen die Macht der Finsternis. Was Jesus in der unsichtbaren Welt ertragen musste, das können wir noch nicht einmal erahnen. Denn er nahm die Schuld aller Menschen, die seine Vergebung wollen, auf sich. Jesus kämpfte dort am Kreuz den enorm wichtigen Kampf gegen alle Verachtung und gegen jede Erniedrigung. Jesus musste nun am Kreuz gegen das unfassbar Böse siegreich, diesen Kampf musste er siegreich zu Ende bringen. Jesus durfte auch nicht in der kleinsten Art und Weise versagen. Jesus musste den Kampf als vollkommener Sieger beenden und durfte noch nicht einmal so ein bisschen Schuld auf sich laden. Dort am Kreuz bäumte sich die Macht der Finsternis noch einmal in aller Stärke auf, mit dem Ziel, Jesus möglichst wenigstens in letzter Sekunde noch zu Fall zu bringen. Doch Jesus gewann auch diesen Kampf gegen alle Verachtung, gegen allen Spott, gegen alle Angriffe der Finsternis. Jesus stieg nicht vom Kreuz, um seinen körperlichen Schmerzen ein Ende zu machen, obwohl er das ja hätte tun können. Jesus brauchte keine zweite Chance, sondern blieb Sieger über seine Schmerzen, über alle Angriffe der Finsternis, über deine Schuld. Jesus starb am Kreuz zur Vergebung meiner Schuld. Für mich tat er das. Je mehr wir das begreifen und persönlich annehmen, je mehr wir das begreifen, desto demütiger wird uns das machen. Je mehr wir das begreifen, desto barmherziger wird uns das machen. Je mehr wir das begreifen, desto mehr wird uns das in dankbare Anbetung führen. Ich lese jetzt drei Verse, die uns die letzten Momente im Leben Jesu aufzeigen. Johannes 19, ab Vers 28. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt wurde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf einen Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte sein Haupt und verschied. Wieder einmal hat Jesus alles getan, was er tun sollte. Doch was hat er denn getan? Was bedeutet dieses "Es ist vollbracht"? Was ist vollbracht und was bedeutet es für uns? Es lohnt sich immer wieder, dass wir uns darüber Gedanken machen. Die Prophezeiungen werden von Jesus erfüllt. Jesus hängt am Kreuz, er leidet diese schrecklichen Schmerzen. Er wusste, dass nun alles vollbracht war und deshalb sagte er noch, damit die Schrift sich auch in diesem Punkt erfüllt: Mich dürstet. Vers 28. Und in Vers 29 steht dann: Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr. Die Soldaten füllten einen Schwamm mit einer Art Essig und hielten ihn Jesus hin. So wird das erfüllt, was in Psalm 69 vorausgesagt worden war. Psalm 69, Vers 22. Sie aber geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Die Juden mussten beim Passafest immer ein Lamm opfern, so hatte es Gott angeordnet. Und das Lamm wurde symbolisch mit einem Ysopzweig gereinigt. Jesus ist das eigentliche Lamm, das für die Schuld der Welt gebrochen ist. Essig war ein Getränk der armen Menschen damals und der Geringgeachteten. Jesus ist nun das Lamm, das geopfert wird. Jesus wurde arm für uns. Ohne dass diese römischen Soldaten nun wussten, dass sie zur Erfüllung dieser Prophezeiungen beitragen, geben sie Jesus Essig in einem Schwamm getränkt auf einem Isopor zu trinken. Gott sorgt dafür, dass alles erfüllt wurde, was im Alten Testament geschrieben wurde. Gott lässt sogar die römischen Soldaten an der Erfüllung der Prophezeiungen teilhaben. Jedem Schriftkundigen damals hätte das auffallen können, dass Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist. Wir müssen bedenken, dass die ersten Christen kein Neues Testament hatten. Aber an einigen Stellen im Neuen Testament wird berichtet, dass die Christen immer ganz genau beobachtet haben, was hat Jesus gesagt, was hat er getan. Und dann haben sie in den alttestamentlichen Schriften nachgeschaut, ob das denn da auch so berichtet wurde, vorausgesagt wurde. Und eine dieser Stellen ist in Apostelgeschichte 17, Vers 11. Sie, also die Menschen, die von Christus gehört hatten, nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, also in den Schriften, alttestamentlichen Schriften, ob es sich so verhielte, ob das zusammenpasst, ob die Voraussetzungen, ob die Prophezeiungen auf den Messias denn auch wirklich sich in Christus erfüllt haben. Das bedeutet, dass die ersten Christen sich alles ganz genau angesehen haben und haben das verglichen, die alttestamentlichen Prophezeiungen und das mit dem, was Jesus gesagt und getan hat, und haben immer wieder diese Bestätigungen gefunden. Der nächste Punkt: Gottes Gebote werden von Jesus erfüllt. Jesus erfüllt als einziger die Gesetze oder das Gesetz in vollkommener Weise. So heißt es in Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Das bedeutet, von Adam und Eva an bis auf den heutigen Tag hat kein einziger Mensch die Gesetze erfüllen können. Alle haben versagt, alle außer einer, und das ist Christus. Das Gesetz des Alten Testaments ist nun erfüllt und man muss nicht mehr die Gesetze halten, um gerettet zu werden. Wir müssen nicht mehr die Gesetze Gottes halten, um gerettet zu werden. Aber die Gesetze, die heute noch gültig sind, sollen wir dennoch halten. Warum? Weil sie nach wie vor Gottes Wille, Gottes guter Wille für uns sind. Und damit, und wenn wir sie halten, unser Leben besser gelingt. Aber gerettet vor Gott werden wir einzig und alleine nur dadurch, was Christus für uns getan hat, und wenn wir das im Glauben annehmen. So wie es zum Beispiel auch in Johannes 3, Vers 16 steht: Alle, die an ihn glauben, gehen nicht verloren, sondern haben das ewige Leben. Lasse sich daran erinnern, was Jesus für dich getan hat. Lasse dich daran erinnern und nimm es ganz persönlich für dich an. Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Jesus nimmt meine Strafe auf sich. Jesus hat die Strafe auf sich genommen, die uns hätte treffen müssen. Die Strafe, die jeder einzelne von uns hätte bekommen müssen, die hat Jesus auf sich genommen. Der Preis, den Jesus unter Schmerzen bezahlt hat, ist so hoch, dass wir damit auf keinen Fall leichtfertig umgehen sollten. Aber dankbar annehmen sollen wir es auf jeden Fall. Mit dem Ziel, dass wir unser Leben immer mehr dahin verändern, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Die Verse aus Jesaja 53, ich lese jetzt mal nur die Verse 5 und 6, bringen das so ganz wunderbar zum Ausdruck. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere alle Sünde auf ihn. Das ist die gute Nachricht, die wir heute immer noch den Menschen weitersagen können und es auch tun sollen. Wir können den Menschen sagen, Gott reicht uns in Christus seine Hand. Gott wartet darauf, dass wir dieses Angebot annehmen. Wir können die Menschen auffordern, dass sie mal ihr Leben beobachten sollen. Und wenn sie das aufrichtig und ehrlich tun, wirklich aufrichtig und ehrlich tun, dann werden sie feststellen, immer dann, wenn sie Dinge tun, die vor Gott nicht in Ordnung sind, dann hat das negative Auswirkungen auf das eigene Leben und auf das Leben anderer Menschen. Deshalb will Gott nicht, dass wir diese Dinge tun. Aber wenn wir Gott in Christus um Vergebung bitten und unser Leben dann auch wirklich ändern, wenn wir so leben, wie es Gott gefällt, dann werden wir merken, wie viel positive Auswirkungen das auf uns hat, auf unsere Denken, Fühlen und Handeln. So können unsere Wunden wieder heil werden, in Christus, unterm Kreuz, aufrichtig und ehrlich. Und das ist die frohe Botschaft. Jesus hat schon den größten Preis bezahlt. Er hat die Schuld auf sich genommen. Und wenn wir das annehmen, dann sind wir wirklich frei. Kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Jesus hat meine Versöhnung mit Gott vollbracht. Jesus ist derjenige, der es möglich gemacht hat, dass du mit deinem Schöpfer in eine enge Beziehung kommen kannst. Andersrum gesagt, nur deshalb können wir mit unserem Schöpfer in Verbindung treten, weil Jesus den Weg dafür freigemacht hat. Alles, was Jesus auf sich nahm, das hat Jesus nur deshalb auf sich genommen, weil er dich mit Gott versöhnen wollte. Ohne Jesus keine Versöhnung mit Gott. Und dann natürlich nicht nur dich, sondern auch mich, uns alle. Auch das ist etwas, wir sollen es mal persönlich nehmen. Und das ist auch etwas, was mich persönlich auch immer wieder ins Nachdenken bringt. Jesus war bereit, seine Herrlichkeit zu verlassen, um uns Menschen die gute Nachricht zu bringen. Die gute Nachricht, Evangelium heißt ja gute Nachricht. Ja, Jesus war bereit, seine Herrlichkeit zu opfern, um zu uns zu kommen, um uns diese gute Nachricht zu bringen. Welche Opfer bin ich bereit zu bringen? Welche Opfer bin ich bereit zu bringen? An Zeit, Kraft und Geld, um den Menschen die gute Nachricht zu bringen. Ich glaube, dass wir alle viel von Jesus, von dieser Aufopferungsbereitschaft lernen können. Was hat Jesus noch auf sich genommen? Jesus ist vom vollkommenen, ewigen Licht in die Dunkelheit gegangen. So beschreibt es die Bibel. Von dem Ort, Jesus ist tatsächlich von dem Ort, an dem er vollen Respekt genoss, volle Anerkennung, alle liebten ihn, ist an den Ort gegangen, wo er ständig kritisiert wurde und hinterfragt wurde und vielen ihn wirklich überhaupt nicht mochten. Von seinem liebenden Vater zu denen, die ihn oftmals richtig verachtet haben. Auch das ist etwas, was mich immer wieder sehr bewegt. Es ist ja nicht nur so, dass Jesus seine Herrlichkeit verlassen hat, sondern dass er zu denen gegangen ist, die ihn immer wieder hinterfragt haben. Also den Vollkommenen immer wieder hinterfragt haben. Da muss es uns doch nicht wundern, dass auch wir hinterfragt werden, oder? Also anstatt, dass die Menschen Jesus die Ehre gegeben hätten, die er verdient hat, haben sie ihn immer wieder kritisiert. Warum taten diese Menschen das? Es gab viele Gründe, aber der Hauptgrund ist, weil Jesus nicht so war, wie sie meinten, dass er sein sollte. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen sich zusammengereimt, wie der Messias sein soll. Ja, so haben wir auch mal unsere Vorstellung, wie Mitarbeiter sein sollen. Sie sind es aber nicht so. Die einen rufen Hosianna und die anderen rufen Kreuzige ihn. Und Jesus konnte mit beidem umgehen. Er ist weder hochmütig oder arrogant geworden, noch hat er seinen Dienst einfach hingeworfen, sondern Jesus ist immer weiter an der liebenden Hand seines Vaters im Himmel immer weitergegangen. In einer der Gemeinden, in der ich vorher Pastor war, bevor ich hierher gekommen bin, hatte ich wieder einmal eine Predigt gehalten. Nach dem Gottesdienst kam eine Frau zu mir und sagte, total begeistert, super Predigt, genau das, was ich heute gebraucht habe. Das hat mir so richtig viel Gutes gegeben und so weiter, also sie war richtig am Schwärmen. Und dann sagte sie noch, ich habe mir auf jeden Fall schon mal noch eine Predigt mitgenommen und ich kenne jemanden, von dem ich überzeugt bin, dass diese Predigt ihm richtig gut tun wird. Ja, dann hatte ich noch so ein paar andere Gespräche und dann kam eine andere Frau auf mich zu und die sagte dann, ich bin gut gelaunt in diesen Gottesdienst gekommen, aber jetzt, nach dieser Predigt, muss ich aufpassen, dass ich keine Depression kriege. Da muss man erstmal tief Luft holen und in diesem Fall war ich Gott sehr dankbar, dass ich vorher die andere Rückmeldung bekommen habe. So ist das im Leben der Mitarbeiter im Reich Gottes. Die einen rufen Hosianna und die anderen rufen Kreuzige ihn. Gott sei Dank war beides bei mir noch nicht so in diesem Extremfall vorhanden, aber Lob und Kritik, dafür, da stehen wir immer. Auch Hedley hat es eben auch angedeutet, auch diese Entscheidung, Abendmahl zu feiern, dieses Hin und Her. Wir haben uns da wirklich viele Gedanken gemacht über einen langen Zeitraum und haben uns dann zu dieser Lösung entschieden. Nicht alle rufen dann Hosianna, ja, aber dann muss man beides ertragen, wenn dann andere auch sagen, nee, da kann ich einfach nicht mit. So ist das, so sind wir Menschen. Ja, und es ist auch gut. Und dann müssen wir immer schauen, dass das in einem guten Gleichgewicht bleibt. Jeder Mitarbeiter erlebt das immer wieder. Wer sich einsetzt, der setzt sich auch aus. Höre nicht auf, dich für Jesus und die Gemeinde einzusetzen, sondern gehe voller Vertrauen an der Hand deines liebenden Vaters immer weiter. Je mehr du dir darüber im Klaren bist, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, desto mehr wirst du auch bereit sein, in die Fußstapfen von Jesus zu treten. Und in die Fußstapfen von Jesus zu treten bedeutet das, dass wir nicht hochmütig werden, wenn wir Lob bekommen, aber dass wir auch nicht alles hinwerfen, wenn wir mal kritisiert werden. Jesus, sein ganzes Leben, hatte nur ein Ziel, dich mit dem Vater im Himmel zu versöhnen. 2. Korinther 5, 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lass dich versöhnen mit Gott. Gott will Gemeinschaft mit uns, mit dir und mit mir ganz persönlich. Und deswegen diese Aufforderung in meinem Predigtthema, lass es zu deinem Lebensthema werden. Jesus starb am Kreuz zur Vergebung meiner Schuld. Wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch, wie wir unser Glauben leben sollen. Nicht leichtfertig mit der Versöhnung umgehen, aber auch von ganzem Herzen annehmen. Die Bibel sagt im Schöpfungsbericht, dass Gott uns gemacht hat. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Warum hat er uns gemacht? Weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Diese Gemeinschaft ist zerbrochen, dadurch, weil wir uns auf Irrwegen gegangen sind. Und das ist eben dieses ganz große Ziel von Jesus gewesen, uns wieder mit Gott zu versöhnen, damit wir in dieser wunderbaren Gemeinschaft mit Gott leben können. Was für ein Trost, was für eine Hoffnung ist das nun, dass Gott uns sein Eigentum, uns als sein Eigentum freigekauft hat. 1. Petrus 1, Abvers 18. Ihr wisst doch, ja, das ist so eine Erinnerung, auch, also wenn der das schreibt, sagt, also eigentlich wisst ihr es doch, aber es scheint mir so wichtig, dass ich euch daran erinnere. Ihr wisst es doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwa etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus. Jetzt steht zweimal, ihr wisst es doch. Ihr wisst doch, und ich frage dich, weißt du es wirklich? Weißt du es wirklich? Bist du dir dessen bewusst? Wirklich bewusst? Jesus starb am Kreuz zur Vergebung meiner Schuld. Je mehr du dir dessen bewusst bist, desto befreiter wirst du dein Leben leben. Je mehr du dir dessen bewusst bist, desto motivierter wird dich das in die Mitarbeit der Verkündigung des Evangeliums führen. Je mehr du dir dessen bewusst bist, desto mehr wird dich das in die dankbare Anbetung führen. Preis den Herrn dafür, alle Zeit. Amen. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen zu beten. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, voller dankbarer Anbetung kommen wir nun im Gebet zu dir. Du bist allmächtig, heilig bist du. Du hast deinen Sohn losgelassen, damit wir wieder in Gemeinschaft mit dir leben können. Dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Jesus, Sohn Gottes, du hast deine Herrlichkeit aufgegeben, um bei uns in Armut und Anfeindung zu leben. Auch dafür wollen wir dir jetzt und bis in alle Ewigkeit danken. Ja, wir bitten dich, dass du uns immer mehr Glaubensmut durch die Kraft deines Geistes gibst. Wir bitten dich, dass die Ströme lebendigen Wassers durch unser Leben hindurchfließen und unser Leben überfluten. Wir bitten dich, Vater im Himmel, dass dein Geist in unserem Leben eine Erweckung bewirkt und eine Erweckung in den Städten und Dörfern bewirkt, in denen wir leben. Zu Recht beten wir dich an für deine Treue und für deine Liebe. Jesus, du bist der Herr aller Herren, König aller Könige. Deinen Namen preisen wir, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen.